Wer bestimmt, wie du arbeitest?
Wer bestimmt, was wir produzieren?
Democratize Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
Ich bin Johanna Lauber.
Und mein Name ist Felix Nickel.
Und wir sprechen mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erkenntnisse und Erfahrungen zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
Heute mit Teil 1 von 2 unserer vorerst letzten Folge zum Thema Renaissance der Gewerkschaften zum Stand gewerkschaftlicher Erneuerung.
Tja, Leute, was sollen wir sagen? Wir leben noch?
Ja, ich fühle mich auch lebendig, aber wir haben jetzt ja echt eine lange Pause gemacht.
Ja, da ist uns so einiges dazwischen gekommen. Die Episode über Mondragon, die wir angekündigt hatten, muss leider ganz ausfallen wegen Krankheit. Und dann auch Schwierigkeiten bei der Koordination mit unseren Terminkalendern und denen unserer Gäste.
Ja, und wir waren beide beruflich und privat so krass eingebunden in den letzten Monaten. Da ist der Podcast leider immer hinten runtergefallen. Und ja, ehrlicherweise ist das total schade, weil wir das Ganze hier wirklich immer sehr, sehr gern gemacht haben.
Genau, aber das Ganze war halt auch ohnehin als zeitlich begrenztes Projekt angelegt. Und wir haben das auch schon viel länger gemacht, als wir das eigentlich geplant hatten. Und ja, jetzt ist vielleicht einfach der Punkt gekommen, an dem wir uns mit dieser letzten Folge erstmal verabschieden und Tschüss sagen. Aber wir machen unsere kleine Podcast-Bude hier natürlich nicht einfach so sang- und klanglos zu.
Nee, sondern wir hatten kürzlich sogar noch eine öffentliche Veranstaltung zum Podcast-Abschluss an der TU Berlin gemacht. Und da haben wir unter dem Titel Renaissance der Gewerkschaften zum Stand gewerkschaftlicher Erneuerung einen Blick auf die Frage geworfen, ob wir derzeit eine Situation sehen, in der Gewerkschaften wieder stärker als machtvolle Akteure wahrgenommen werden, und diskutiert haben, wie es eben um die Position von Gewerkschaften in Deutschland bestellt ist. Ja, und dieser Teil, den ihr jetzt gleich hören werdet, ist der erste Teil einer Aufzeichnung dieses Gesprächs, in dem wir uns erstmal mit der Frage auseinandersetzen, ob es denn wirklich eine Renaissance der Gewerkschaften gibt.
Ja, ich konnte leider nicht dabei sein. Daher hat Rolf Schmucker vom DGB-Index Gute Arbeit mit dir, Felix, das Gespräch mit unseren Gästen geführt. Mit dabei war einerseits Uli Brinkmann, der sich in seiner Forschung als Arbeitssoziologe intensiv mit der Frage gewerkschaftlicher Machtressourcen auseinandergesetzt hat. Und Uli ist Professor für Arbeits- und Organisationssoziologie an der TU Darmstadt.
Ja, und auch mit dabei war Katja Kager. Katja ist die Vorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg. Sie war früher selber mal beim Radio eine Zeit lang und später dann bei Digitas Pixelpark, einer digitalen Marketingagentur, und hat dort den Betriebsrat mitgegründet. Falls ihr alle Episoden des Podcasts in- und auswendig könnt, dann fällt euch vielleicht auf, wir hatten mal den aktuellen Betriebsrat von Digitas Pixelpark bei uns zu Besuch in einer Folge. Naja, und heute vertritt sie als DGB-Vorsitzende eben die DGB-Mitgliedsgewerkschaften in Berlin und in Brandenburg.
Ja, und die Diskussion mit Uli und Katja, die lief ja unter dem Titel Renaissance der Gewerkschaften. Warum jetzt eigentlich Renaissance?
Ja, so seit den späten 1990ern bzw. frühen 2000er Jahren gab es ja einen regelrechten Abgesang auf die organisierte Arbeiterinnenschaft, der angestimmt wurde. Und in der Tat sahen sich Gewerkschaften mit massiven Mitgliederverlusten konfrontiert, und auch der neoliberale Umbau des Sozialstaats, also Hartz IV, ne, und die Aufweichung des Kündigungsschutzes oder generell so die Flexibilisierung von Beschäftigungsverhältnissen, konnte von den Gewerkschaften damals nicht wirklich verhindert werden.
Derzeit gibt es aber eine öffentliche Debatte um kämpferische Gewerkschaftspolitik, und sogar eine vermeintliche Streikrepublik Deutschland wurde ausgerufen. Es gibt quantitative Indikatoren, die uns durchaus annehmen lassen können, dass der Verlust gewerkschaftlicher Macht gestoppt oder zumindest verlangsamt werden konnte. 2023 haben einige DGB-Gewerkschaften seit langer Zeit erstmals einen Netto-Mitgliederzuwachs verzeichnen können. Und auch die Anzahl der Streiktage war im Vergleich zur Vergangenheit deutlich höher.
Ja, und in qualitativer Hinsicht können starke Tarifbewegungen, zum Beispiel im öffentlichen Dienst oder zum Beispiel auch das Setzen von arbeitspolitischen Themen, wie zum Beispiel rund um die Vier-Tage-Woche, was wir hier ja auch schon mal besprochen haben, so als Anzeichen für eine Renaissance gewerkschaftlicher Macht angesehen werden. Und außerdem gibt es natürlich auch noch die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, die so die Annahme nahelegen, dass in Zeiten von demografischem Wandel und Fachkräftemangel zumindest in einigen Sektoren so eine Transformation stattfindet hin zu einem Arbeitnehmerinnenmarkt. Und das würde ja auch heißen, dass eben die strukturelle Macht der Gewerkschaften und der Arbeitenden steigt.
Gleichzeitig gibt es aber auch eine bisschen gegenteilige Entwicklung, die ein bisschen Zweifel daran weckt, ob man wirklich von der Renaissance sprechen kann oder ob das verfrüht ist. Und zwar kommen ausgerechnet die Branchen unter Druck durch die sozial-ökologische Transformation, die traditionell die stabile Basis für gewerkschaftliche Macht waren, also Automobilindustrie und Bergbau. Und das Gespenst der Deindustrialisierung im Zuge geopolitischer Verwerfungen und gleichzeitig die Dekarbonisierung der Wirtschaft könnte danach auch wichtige Zentren gewerkschaftlicher Macht destabilisieren und ja, dann eben langfristig doch zu einem weiteren Machtverlust der Gewerkschaften führen.
Ja, und das gilt insbesondere ja, weil die Beschäftigung vor allem in Sektoren zugenommen hat, die eher ja eine schwache Tradition gewerkschaftlicher Organisierung aufweisen, also gerade im Dienstleistungsbereich zum Beispiel. Und hinzu kommt auch eine immer stärker durchschlagende demografische Überalterung auch der gewerkschaftlichen Mitgliedschaft und der Gremien. Und signifikante Mitgliederzuwächse stehen ja immer in Zusammenhang mit ja starken Tarifkampagnen, die ja aber auch gewerkschaftlichen Strukturen viele Ressourcen abverlangen. Und ja, in dem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach der Nachhaltigkeit von Organizing-Kampagnen und dem Problem des Überführens der Dynamiken von solchen Tarifkampagnen und der geschaffenen Strukturen in die gewerkschaftliche Regelarbeit, die ja dann meist mit weniger Ressourcen bei der Betriebsbetreuung auskommen muss.
Ja, und vor diesem Hintergrund lautet die Einstiegsfrage an Katja Karger und Uli Brinkmann: Ist es angebracht, von einer Renaissance der Gewerkschaften zu sprechen? Oder sehen wir eher nur ein Strohfeuer, das am oft ausgerufenen Bedeutungsverlust von Gewerkschaften nichts ändern kann?
Also erstmal freue ich mich sehr, in dieser Runde zu sein, in diesem Podcast und mit Publikum an dieser Stelle. Ich würde gerne zuallererst tatsächlich eine Frage, sozusagen diese Begrifflichkeit oder die Debatte, die hier geführt werden soll, von vornherein in Frage stellen. Also wenn wir Renaissance sagen, heißt das ja Wiedergeburt der Gewerkschaften, heißt, wir waren tot, das waren wir nicht. Sondern wir sind seit 150 Jahren sehr am Leben und immer in unterschiedlichen Zusammenhängen natürlich mit der Anpassung an die gegebenen Bedingungen beschäftigt. Und wenn wir das nicht könnten und nicht tun würden, würde es uns heute nicht mehr geben. Also finde ich die Debatte darum, ob es eine Renaissance gibt oder nicht, schon schwierig. Das Zweite dazu ist, dass wir natürlich gucken müssen, mir ist das als Fragestellung auch zu sehr auf sozusagen die Gewerkschaften an sich, weil das verbunden wird mit der Erneuerung, konzentriert und man kann ja auch eine Bedeutungslosigkeit herbeireden, würde ich dann schon noch mal gucken, wo stehen wir denn eigentlich und wo kommen wir her die letzten 30 Jahre? Und wir haben die Situation gehabt, dass die Gewerkschaften in den 80er Jahren sehr stark waren und wir waren sehr weit mit, ne, wir haben die 30 oder 35 Stunden Woche, wir haben große politische Kämpfe geführt und dann kam 89, 90. Und damit ja auch ein neoliberaler Rollback, der sich erstmal breit gemacht hat. Und die Gewerkschaften sind nichts anderes als ein Spiegel dieser Gesellschaft. Und natürlich haben wir, genauso wie viele andere auch, erstmal mit diesen ganzen 90er Jahren Nachwehen zu tun gehabt, die vor allem in den 90er Jahren auch hier im Osten echt uns total beschäftigt haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir unsere Kolleginnen und Kollegen fragen würden, ist da kein Bedeutungsverlust, sondern die sind sehr, sehr froh gewesen, dass es uns gegeben hat, ja, über die letzten 30 Jahre. Und davon abgesehen ist natürlich auch die Situation die, dass wir Gewerkschaften nach wie vor grundgesetzlich fundiert sind als Sozialpartner und dass wir auch die letzten 30 Jahre unsere Aufgabe, die wir in diesem Zusammenhang haben, alle erfüllt haben. Also von daher würde ich immer ein Fragezeichen dran setzen, ob es nicht eine neoliberale Argumentationsfigur ist, ja, zu sagen, sagen, oh, die Gewerkschaften verlieren an Bedeutung. Was aber richtig ist, und das stimmt, ist, dass wir in den letzten Jahren sehr viel gute Tarifverträge abgeschlossen haben, dass wir Mitgliederzuwächse haben, dass wir auch merken, und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir ungefähr seit 5 bis 10 Jahren ungefähr endlich mal wieder Kapitalismus auch in den Mund nehmen dürfen und können, ohne dass du öffentlich irgendwie dafür kritisiert wirst, und mit sozusagen dieser anderen Umgangsform, nämlich der Feststellung, dass der Kapitalismus vielleicht nicht das Ende der Geschichte ist, wir eine andere Debatte führen können. Und damit parallel einhergehend ist natürlich auch bei uns Gewerkschaften sehr viel passiert, was die innerorganisatorischen Umgang damit angeht, mit unseren Mitgliedern, die Mitgliederorientierung, die andere Art von Organizing und so weiter und so fort. Das sind ja Parallelprozesse. Also von daher widerspreche ich etwas dem Renaissance-Begriff an dieser Stelle, sondern würde das klugerweise Anpassung an die Bedingungen nennen, die die Gewerkschaften vollzogen haben und immer noch vollziehen.
Es war ja auch für die Gewerkschaften nicht ganz einfach. Du hattest die Wende 1989-90 angesprochen und gesagt, dass ihr eigentlich eure Rolle erfüllt habt, die auch grundgesetzlich vorgesehen ist. Man könnte auch sagen, vielleicht sogar ein bisschen übererfüllt, weil die Gewerkschaften eigentlich in dem Dilemma damals waren, dass da Dinge versprochen wurden, also zum Beispiel blühende Landschaften oder keinem soll schlechter gehen, die von der Politik so nicht eingelöst wurden, auch gar nicht eingelöst werden konnten. Das waren Wahlversprechen. Und die Aufgabe in dieser großen Transformation, auch das war eine Transformation, wir reden momentan von einer, aber auch damals war es ja eine Transformation, die ist eigentlich den Gewerkschaften auferlegt worden. Also das heißt, die Unzufriedenheiten, die natürlich auch daran gekoppelt waren, waren auch zum Teil Unzufriedenheiten dann über Gewerkschaften, und da konnte man eigentlich nicht viel für, beziehungsweise dagegen. Auch übrigens Betriebsräte. Die Betriebsräte, die natürlich, kann man ja sagen, in dieser Zeit die Wende mitgestaltet haben, die auch dafür gesorgt haben, dass einiges erhalten bliebe, was sonst geschlossen worden wäre, waren trotzdem in dieser verzwickten Rolle, dass die dann anfangen mussten, ihre Leute zu entlassen. Und da waren die Betriebsräte oft die einzigen Akteure vor Ort, die handlungsfähig waren. Das Management funktionierte damals noch nicht. Also ich führe das deswegen an, weil du den Punkt gerade stark gemacht hast, 1989-90. Ich glaube aber, ganz so punktuell war es dann nicht. Wir haben ja diese noch größere Entwicklung, die dahinter steht, die eigentlich den Übergang raus aus dieser alten Formation Fordismus in diesen neuen Finanzmarktkapitalismus hinein markiert, und 1989-90 war ein Bestandteil sicherlich davon. Aber ich glaube, diese große Entwicklung ist eine, die hat den Gewerkschaften auch schon vorher und auch eben danach Kopfschmerzen bereiten müssen. Und deswegen würde ich schon sagen, Krise, ja, aber es ist auch nichts Neues, dass wir jetzt von Krise, und vielleicht ist Renaissance wirklich kein guter Begriff, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, aber Krise ist natürlich auch keine neue Debatte. Also die Gewerkschaftskrise wurde schon öfter ausgerufen, also historisch ist nichts Neues. Von daher, das war auch 2008 im Gefolge der Finanzmarktkrise, als sie dann ausbrach, der Grund für uns, darüber nachzudenken, dass wir tatsächlich nicht mehr nur über Krisen bei Gewerkschaften reden wollen, sondern eigentlich die Wege aus den Krisen heraus, die es ja international auch überall gab und von denen man lernen wollte, und dass wir uns die mal genauer anschauen wollen. Das war damals die Idee. Vielleicht nochmal einen Satz dazu, weil der, glaube ich, oft übersehen wird. Der Übergang vom Fordismus in das, was danach kommt, nennen wir es jetzt mal Finanzmarktkapitalismus, der war ja auch mit etwas verbunden, was für Gewerkschaften in doppelter Hinsicht schwierig war. Weil erstens hat es bedeutet, dass das politische Mandat, das man ja auch für sich reklamiert und zum Glück auch regelmäßig ausübt, dass das viel schwerer auszuüben war. Und zweitens war man eigentlich an den Orten, in denen der Finanzmarktkapitalismus präsent war, selber nicht stark präsent. Das ist ein bisschen auch ein Problem, ne? Also man ist eben nicht mehr bei General Motors, und früher hat man gesagt, wenn General Motors stottert das Unternehmen, dann stottert der Kapitalismus oder der Fordismus. Und im Finanzmarktkapitalismus war es dann plötzlich, waren es irgendwelche Banken. Und in den Banken ist man erstmal nicht präsent oder kaum präsent. Der Organisationsgrad, außer bei der Postbank, ist ja bei den Banken sehr schwach. Und mit anderen Worten, es war auch sehr schwierig, an der Stelle betrieblich Fuß zu fassen und diese neue Formation auch betrieblich mitzugestalten. Ein Punkt, der oft übersehen wird, meiner Meinung nach. Das macht es noch umso schwerer.
Ich glaube, den Begriff der Renaissance, den haben wir jetzt schon mal beerdigt, den werden wir nicht weiter bemühen. Wir haben aber trotzdem natürlich schon eine Reihe von Punkten angesprochen, die für die Debatte um die Entwicklung der Gewerkschaften und der Zukunft der Gewerkschaften sehr wichtig sind. Auf einzelne werden wir auch noch zurückkommen. Ich würde gerne, Uli, dich nochmal ansprechen. Du beschäftigst dich ja schon seit langem wissenschaftlich mit der Frage, wie sich Gewerkschaften entwickeln, auch mit der Frage, woher eigentlich gewerkschaftliche Durchsetzungsfähigkeit kommt. Ihr habt damals an der Uni Jena mit dem Machtressourcenansatz gearbeitet und ihr arbeitet immer noch damit, wenn ich es richtig sehe, wo ihr identifiziert habt, aus welchen Quellen sich gewerkschaftliche Durchsetzungsfähigkeit eigentlich speist. Vor dem Hintergrund dieses Ansatzes würde mich interessieren, wo du heute sozusagen eine Basis oder eine Quelle von gewerkschaftlicher Macht siehst und wo es vielleicht eher schwächer ausgeprägt ist, wo eher vielleicht noch mehr Luft nach oben ist, wenn man die Machtressourcen vor Augen hat, die ihr da verwendet habt.
Also ich glaube, das ist eine Debatte fast für eine ganze Stunde. Aber um mal damit einzusteigen, wir haben ja auch den Ansatz erstens nicht selber entdeckt oder entwickelt, sondern nur eigentlich transferiert nach Deutschland. Da waren wir, glaube ich, die Ersten damals und haben den auch erweitert mittlerweile, was auch ein wichtiger Punkt war, weil der zunächst nur aus drei zentralen Machtressourcen bestand, also der schon allen und auch in vielen, auch in 70er Jahren schon diskutierten strukturellen Macht, die natürlich quasi die Macht ist, die im Arbeitsprozess selbst ausgeübt werden kann. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will, das ist die strukturelle Macht. Dann natürlich die darauf eigentlich aufbauende Macht, sich kollektiv zusammenzufügen in der gewerkschaftlichen Organisation, seit 150 oder 200 Jahren auch schon. Also das heißt mit anderen Worten, die Organisationsmacht, die eigentlich auf der strukturellen Macht steht, die aber immer wieder neu generiert werden muss, weil sie nicht von selbst entsteht. Also wir wissen ja selber, dass der Weg vom Klassenbewusstsein zum Klassenhandeln ein sehr langwieriger Weg sein kann, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Und dann natürlich der vor allem im 20. Jahrhundert dann immer stärker werdende Aspekt der institutionellen Macht, also der Versuch, über die eigene Organisation hinaus gesellschaftliche Institutionen zu schaffen oder zu nutzen, zum Beispiel Politik oder Gesetze, durch die Politik oder auch Vorfeldorganisationen, da gibt es ja unglaublich viele auch gewerkschaftlich orientierte Organisationen, die alle dazu beitragen, dieses institutionelle Feld mit zu strukturieren. Und wenn das einmal steht, dann ist das wirklich eine Macht. Also das heißt, man ist da nicht alleine, man hat ganz viele Akteure, kollektive Akteure, die auf der eigenen Seite noch stehen und auch an dem Machtansatz muss man natürlich ständig arbeiten, dann muss man immer wieder verbessern, auf den neuesten Stand bringen. Das, was Katja gerade gesagt hat, also das ist immer wieder diese neue Arbeit an der Stelle. Das ist kein Absterben, wenn da mal was weniger wird, sondern es ist gut, wenn man sich dessen bewusst wird und zum Beispiel neue Organisationen aufbaut, die die Gewerkschaften mit unterstützen. Also wir können, glaube ich, zu diesen einzelnen Machtressourcen nochmal im Laufe des Gesprächs nochmal auch gute Beispiele bringen, auch aktuelle. Also ganz grundsätzlich war das so der Ansatz zu sagen, diese drei Machtressourcen, das ist wirklich ein kluger Ansatz, der in der internationalen Debatte schon existierte. Und wir haben dann irgendwann gemerkt, dass wir eigentlich noch eine vierte Quelle von Macht haben. Und das ist die, die sich eher auf die Gesellschaft als solche, als Ganze bezieht, auf Kooperationspartner in der Gesellschaft, auch Diskursmacht in der Gesellschaft, dass das ein wichtiger Punkt ist, dass man die Deutungshoheit nicht anderen überlässt. Also mit anderen Worten, diese vier Machtressourcen ergänzen sich gegenseitig, bauen zum Teil aufeinander auf, müssen immer wieder neu generiert werden. Man darf sich nicht darauf verlassen, dass die einmal da sind und für immer da bleiben. Also auch die Organisationsmacht muss immer wieder neu geschaffen werden. Unsere Kampagnen, Mitgliederkampagnen, waren natürlich auch immer wieder Versuche, an der Stelle was zu machen. Die institutionelle Macht ist keine, auf die man sich verlassen sollte. Also die neoliberale Wende, also angefangen mit Helmut Kohl in Deutschland, auch da gab es schon, wenn auch aus heutiger Perspektive eher zaghafte, aber eben doch Versuche, zum Beispiel das Streikrecht einzuschränken. Ja, wir kennen alle den Arbeitsförderungsparagraf, der damals modifiziert bzw. gestrichen wurde. Das sind typische Quellen institutioneller Macht, wenn sie da sind, aber sie können dann weggenommen werden. Und dieser ständige Kampf ist eigentlich der, den man beherrschen muss. Und da muss man wirklich alle vier Quellen im Blick haben.
Eine Nachfrage zur strukturellen Macht, weil wir das derzeit ja auch viel diskutieren. Felix hat es auch schon angesprochen. Es wird von einem Arbeitnehmerinnenmarkt gesprochen, weil wir zumindest in einigen Bereichen der Wirtschaft einen Fachkräftemangel haben oder einen Arbeitskräftemangel. Das heißt, von der Theorie her würde das bedeuten, dass die Durchsetzungschancen für Beschäftigte und Gewerkschaften für ihre Interessen besser geworden sind in solchen Bereichen. Kannst du das sehen? Siehst du das als Beobachtung?
Ich warne immer davor, dass man da so einen Automatismus drin sieht. Also so ein Anbietermarkt, wie er jetzt da existiert. Also die Anbieter und Anbieterinnen von Arbeitskraft haben momentan bessere Karten als in den Jahren zuvor. Ganz grundsätzlich würde ich sagen, ist das natürlich, stimmt das. Aber wenn man dann schon schaut, zum Beispiel in die einzelnen Branchen hinein, nehmen wir mal das Beispiel Kitas. In Berlin ist, glaube ich, auch gerade ein Kita-Streik, ne? Oder zumindest läuft da wieder was. Die haben eine vergleichsweise schwache strukturelle Macht. Nicht, weil die nicht einfach sagen können, wir hören jetzt auf zu betreuen und dann seht mal, wie ihr weiterkommt. Das können sie machen. Aber sie schaden damit in der Regel nicht dem Kapital auf der anderen Seite. Das ist ein bisschen das Problem, vor dem die stehen. Das heißt, die können nicht die strukturelle Macht ausüben, die beispielsweise in der Industrie leicht ausübbar ist. Da schadet man nämlich direkt dem Unternehmer. Und jeder Tag, der gestreikt wird, ist für den böse. Das ist genau auch das Ziel, dass man ihm ordentlich schadet und dass der dann merkt, dass es eigentlich gut wäre, sich dieser Macht zu beugen. Aber das heißt, mein Vorschlag ist immer an der Stelle nochmal genau zu gucken, also Anbietermarkt, ja, aber was für strukturelle Macht hat man tatsächlich? Ein anderes schönes Beispiel, wir haben in Darmstadt einige Autobahnen, die drumherum fahren, unter anderem gibt es auch Rastplätze und in Gräfenhausen ist auch einer. Haben vielleicht einige von gehört, dass da, ich glaube, vor allem osteuropäische Lkw-Fahrer gestreikt haben, weil sie ihr Geld nicht bekommen haben. Die haben dann irgendwann einfach, die haben sich über WhatsApp kurzgeschlossen und haben dann einfach den Rastplatz angefahren und dort sind sie stehen geblieben. Die hatten eine vergleichsweise große strukturelle Macht, weil die nämlich die Ladung hatten. Und die Ladung war das, was sie stark gemacht hat. Das wäre um ein Haar schief gegangen, weil da tatsächlich auch dann der Unternehmer gekommen ist mit so mehreren SUVs und so Gangs, die mit außerökonomischer Gewalt dazu zwingen wollten, weiterzuarbeiten. Zum Glück gab es dann eben auch eine Mobilisierung in der Gewerkschaftsjugend zunächst. Die sind da hingefahren. Die IG Metall, die erstmal damit mit der Branche jetzt nicht so viel zu tun hat, aber die waren besonders gut aufgestellt und kämpferisch. Die haben den Essen gebracht, so Duschen, die man da braucht. Und die haben natürlich auch dafür gesorgt, dass das in die Medien kam. Und damit kommen wir dann zu dieser Diskursmacht. Die war ganz wichtig an der Stelle. Neben der strukturellen Macht, also der Ladung, die man nicht abliefert, hat man natürlich die Diskursmacht genutzt und hat das in die Medien reingebracht. Und dann ging es ganz schnell. Dann kamen die Politiker und haben dann gesagt, ja, das wollen wir uns nicht gefallen lassen, dass sowas passiert. Und dann war auch klar, dass die Polizei, die dann auch regelmäßig da stand und beobachtete, dann auch eingriff, als diese Schlägertrupps kamen. Also mit anderen Worten, eine sehr erfolgreiche Aktion. Der gewerkschaftliche Sekretär, der für die Juristerei zuständig war, war dann da, hat denen geholfen. Die haben ihre Löhne dann auch ausbezahlt bekommen, obwohl es jetzt schon wieder Ärger gibt, aber das hört sowieso nie auf, das Ganze. Aber das zum Beispiel an der Stelle ist eine ganz andere Form von struktureller Macht, nämlich die Ladung im LKW. Also da muss man immer ganz genau gucken, mit welcher Form von Primärmacht man da eigentlich zu tun hat.
Der Ärger hört nie auf, hast du gesagt. Das heißt, auch die Aufgaben der Gewerkschaften werden nicht aufhören. Katja, du hast gesagt, dass du lieber über die Anpassung an die gegebenen Bedingungen sprechen möchtest als über Renaissance. Eine der Herausforderungen momentan, oder nicht nur momentan, sondern schon seit längerer Zeit, das ist auch schon angesprochen worden, ist ja der Strukturwandel, den wir über Jahrzehnte schon erleben, der sich auch momentan fortsetzt. Also eine Veränderung in der Beschäftigtenstruktur, in der Wirtschaftsstruktur. Wir erleben, dass Branchen in der Vergangenheit kleiner geworden sind oder ganz verschwunden sind, in denen Gewerkschaften eine starke Tradition hatten, eine große Organisationsmacht. Dass neue Branchen entstehen, wo es gewerkschaftliche Traditionen nicht gibt und wo es auch schwieriger ist, die Kolleginnen und Kollegen zu organisieren oder für die Idee der Gewerkschaften zu begeistern. Das sind ganz unterschiedliche Branchen. Im Kontext der sozial-ökologischen Transformation wird das nochmal beschleunigt an verschiedenen Stellen. Die Digitalisierung ist ein großes Thema, wo sich Branchen verändern. Das heißt, wir haben auch mit sehr unterschiedlichen Beschäftigtengruppen zu tun. Mit dem hochqualifizierten IT-Experten etwa als ein Beispiel. Aber wir haben auf der anderen Seite auch solche Entwicklungen, dass wir eine wachsende Zahl von migrantischen Beschäftigten haben, die vor allen Dingen im Dienstleistungsbereichen eher in prekären Verhältnissen arbeiten. Also sehr, sehr unterschiedliche Gruppen und damit sehr unterschiedliche Aufgaben und Herausforderungen für die Gewerkschaften, hier die eigene Organisationsmacht zu stärken. Und kannst du vielleicht etwas dazu sagen, wie es die Gewerkschaften angehen, diese neuen Beschäftigten, also neu in Anführungszeichen Beschäftigtengruppen zu erreichen und ob es vielleicht auch erfolgreiche Beispiele gibt, wo dieser Strukturwandel sozusagen auch durch die Gewerkschaften erfolgreich begleitet werden kann?
Große Frage. Ob ich da eine kurze Antwort geben kann, weiß ich nicht. Ich werde es mal versuchen, Rolf. Das eine ist ja immer auch da, das ist nicht neu. Diese strukturellen Veränderungen haben wir als Gewerkschaften auch schon seit 150 Jahren in unterschiedlichen Bereichen. Jetzt wird immer mal wieder gesagt, das Neue, das jetzt Aktuelle ist halt insofern nochmal anders, weil es alles schneller geht. Kann man drüber diskutieren. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich für die Gewerkschaften ein Thema. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht so schwarzmalerisch, weil die alten Industrien ja nicht untergehen, sondern weil wir sehr eng, ob das nun die Stahlindustrie ist, ob das die Automobilindustrie ist, wir die ja sehr eng begleiten, indem wie kann man diesen Weg gehen und rechtzeitig genug ja auch anfangen, dafür Programme zu entwickeln. Wir haben in der Lausitz zum Beispiel, ne, in diesem ganzen Kohleausstiegsthema, das ist ja hier in Berlin relativ nah dran, sehr gut funktionierende Projekte, wo wir sagen, so begleiten wir das, weil wir natürlich darauf aufpassen müssen, dass die Kohlekumpels, die ihren Job verlieren, jetzt nicht Kindergärtner werden, weil damit werden wir nicht viel gewinnen. Und da sagen auch unsere Kolleginnen da unten, das ist jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe, ja, unter Strukturwandel, sondern wir müssen darauf aufpassen, dass im Strukturwandel auch weiterhin die Maxime gute Arbeit existiert. Das heißt, dass auch die neue Arbeit tarifgebunden ist, dass sie mitbestimmt ist, dass die Leute anständig davon leben können. Das ist nicht immer so einfach, aber das ist über die unterschiedlichen, so gesehen beziehe ich mich dann nochmal auf Uli, mit den unterschiedlichen Machtressourcen an vielen Stellen in der Lausitz zum Beispiel gelungen. Es ist jetzt auch oben bei PCK in Brandenburg ist es auch gelungen. Also es gibt durchaus gute Beispiele, wo wir sagen können, da wo der Veränderungsprozess läuft, können wir das ganz gut begleiten. Das ist aber noch nicht ausgestanden. Und jetzt mit den aktuellen Sparmaßnahmen, die die Bundesregierung so auf dem Zettel hat, wird das, glaube ich, nochmal interessant werden, ob wir das alles auch tatsächlich so hinbekommen. Die andere Schiene ist ja die, was du auch angesprochen hast, sozusagen die Grundveränderung in unserer Arbeit, was Automatisierung, Digitalisierung etc. angeht. Und auch da ärgere ich mich manchmal, weil ich habe gesehen, ihr habt vor vielen Jahren auch schon oder vor einigen Monaten den Gabriel von Pixelpark Digitas da gehabt. Ich bin ja die Betriebsratsgründerin bei Pixelpark damals. Also wir haben in den 2000er Jahren die Debatten schon darum geführt, wie man denn mit dieser neuen Branche umgeht, wie kriegt man diese neuen Beschäftigten in die Gewerkschaft und betriebsrätlich organisiert und so weiter und so fort. Und seitdem probieren alle Gewerkschaften unterschiedliche Methoden aus, wie man mit den Leuten redet, wie man sie anspricht. Wir sind diejenigen, die sozusagen die Türen aufgemacht haben, auch digital in den Betrieb reinzukommen. Das war ja damals, das war ja ein Novum, ja, dass man einfach eine E-Mail in den Betrieb schickt und sagt, ihr könnt einen Betriebsrat wählen. Also ein digitales Zugangsrecht ist ja bis heute irgendwie unser großes Thema. Das hat ja damals angefangen. Das heißt, auf all diesen Ebenen, die uns da begegnen, versuchen wir Wege zu finden, A, mit den Leuten zu kommunizieren, B, auch wirklich die Räume zu schaffen für Mitbestimmung, für Tarifverträge, für Tarifbindung, egal in welcher Branche. Und unsere Erfahrung ist, und das ist aber tatsächlich auch unabhängig davon, ob das jetzt sozusagen Veränderungsprozesse und neue Betriebsarten sind oder neue Branchen sind, wir haben natürlich die Erfahrung, dass junge Menschen erstmal immer das Gefühl haben, sie können das alles selber. Und in dem Moment, wo sie dann in das Alter kommen, wo es um Familiengründung geht, ums ich will irgendwie nicht mehr alle 2 Jahre umziehen oder dem Job hinterher, ich will etwas Zuverlässigeres um mich rum, dann sind sie auch zugänglich für Gespräche hinsichtlich Mitbestimmung oder gewerkschaftlicher Organisierung. Und das hat sich auch nicht verändert. Wir müssen die Anspracheformen verändern. Also ne, heute diskutieren wir oder vielmehr experimentieren wir mit TikTok. Klar, aber das machen alle Gewerkschaften und probieren die unterschiedlichen Wege aus, um genau da eben auch am sozusagen am aktuellen Diskurs und an den aktuellen Herausforderungen zu bleiben.
Übrigens gibt es bei TikTok einen Betriebsrat.
Ja, der sehr gut ist und extrem engagiert, die sind toll.
Letztens erfahren habe, was sozusagen gleichzeitig das ein positives Beispiel dafür ist, dass es durchaus möglich ist, auch in diesen neuen, in Anführungszeichen, Branchen auch etwas zu erreichen. Ich würde gerne noch eine Nachfrage stellen. Du hast es angesprochen, dass es auch darum geht, für Gewerkschaften über neue Methoden nachzudenken, über neue Zugangsformen auch. Du hast das Stichwort Organizing erwähnt. Das würde mich auch nochmal interessieren. Wie bewertest du da die Erfolge oder die Veränderungen, die dort stattgefunden haben? Zweiten Punkt würde ich noch ergänzen. Da wird auch schon länger drüber geredet, aber es ist nach wie vor, glaube ich, ein ganz aktueller und wichtiger Punkt, nämlich die Frage von Beteiligungsorientierung. Mir fällt dazu spontan das Beispiel der Krankenhausbewegung ein in Berlin, die ja sehr stark auf eine Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen gesetzt haben und da, soweit ich das verfolgen konnte, auch große Erfolge hatten, was sozusagen die Mobilisierung und die Aktivität der Kolleginnen vor allen Dingen betraf. Und letztlich sich ja auch dann niederschlägt, sozusagen auch in Mitgliedergewinnung und in dem Engagement generell, was man dort in den Betrieben auch hat. Wie bewertest du sozusagen da den Stand an Veränderungen, der in den Gewerkschaften stattfindet, in der Ansprache, im Zugang, in den Methoden?
Also ich glaube, dass das Erste, was mir als wesentlichste Änderung in der Gewerkschaftsarbeit über die letzten 30 Jahre auffällt, ist, dass die Gewerkschaften, und zwar wirklich alle 8, für die ich sprechen kann, alle 8 weggekommen sind von diesem klassischen alten Stellvertretermodell. Das heißt, ne, Gewerkschaftssekretär hat ja nicht umsonst diesen Begriff. Und früher war das so, ich als Arbeiter sozusagen delegiere meine Wünsche an den Gewerkschaftssekretär und der macht. So, und dann war ich raus. Und das hat sehr lange sehr gut funktioniert, aber eben irgendwann nicht mehr. Und den stärksten Wandel, den da die Gewerkschaften gemacht haben, ist zu sagen, wir sind eine Mitgliederorganisation. Das heißt, viel stärker vom Mitglied aus zu denken. Die IG Metall sagt immer so schön, die Gewerkschaft vom Betrieb aus denken. Also genau dieses Wegzukommen von dem Stellvertretermodell hin zu Beteiligungsorientierten. Das heißt, eine starke Vertrauensleutestruktur im Betrieb zu haben, anders mit den Betriebsräten zu arbeiten, anders vom Betrieb aus zu denken. Das ist, glaube ich, grundsätzlich eine Riesenveränderung gewesen. Und dann muss man aber tatsächlich gucken, alle 8 Gewerkschaften gehen sehr unterschiedlich damit um, sozusagen, wie stark kann ich Beteiligungsorientierung machen? Weil das ist ja jetzt eben auch klar, die Gewerkschaft bin nicht ich, sondern die Gewerkschaft sind unsere Mitglieder. Das heißt, es gibt Mitglieder, die sind gut zu aktivieren, die haben auch Bock darauf, was zu machen und sich zusammenzutun, wie bei der ganzen Krankenhausthematik. Aber es gibt eben auch Mitglieder, die sind so unter Druck und so unter Stress, dass das wahnsinnig schwierig ist bei denen, wenn die dann diese 12-Stunden-Schichten schieben, dahinter noch irgendwie, oh ja, macht mal die großen Aktivitäten. Also da ist das überhaupt gar keine Frage, sozusagen beteiligungsorientierte, demokratische und so weiter. Das interessiert die dann nicht, weil die können nicht mehr. Und da sozusagen den Ausgleich hinzubekommen und in jeder Gewerkschaft, je nachdem, was meine Mitgliedschaft da eigentlich auch an Bedürfnissen hat, das auszutarieren. Und das dann auch noch auszutarieren, dass wir natürlich eine Mitgliedschaft haben, die dann schon eher mittel bis eher älter ist. Und das mit den Bedürfnissen der jungen Mitglieder, die wir ja auch haben, wiederum auch auszuloten, weil beide Gruppen wollen ja irgendwie ihre Bedürfnisse auch bedient sehen. Das ist was wirklich in den jeweiligen Gewerkschaften große Debatten auslöst, aber intensiv bewegt wird und was aber überhaupt nicht leicht ist, miteinander unter einen Hut zu bringen. Aber ich habe den Eindruck, dass das bei den Gewerkschaften bei allen sehr klar ist. Wir sind nicht mehr die Stellvertreter, sondern wir sind alle beteiligungsorientiert auf unterschiedlichem Niveau.
Uli, du wolltest dazu noch was sagen.
Ich muss ja zum Glück nicht 8 Gewerkschaften repräsentieren, sondern nur mich selber. Und deswegen würde ich das ein bisschen kritischer sehen. Also ich denke schon, dass da ein echter kultureller Bruch stattgefunden hat in den letzten 10 Jahren. Vor 10 Jahren wäre ich viel skeptischer gewesen, was Beteiligungsorientierung angeht. Aber ich glaube, dass da wirklich ein Bruch stattgefunden hat. Nur Auf der anderen Seite, es gibt auch sowas wie eine kulturelle Pfadabhängigkeit. Man kommt so schnell nicht da raus. Und ich erlebe auch in den Betrieben, dass da das sehr unterschiedlich gelebt wird. Und wir auch leider immer noch ganz viele Blockaden haben, was Beteiligungsorientierung angeht. Denn Beteiligungsorientierung heißt ja in der Regel auch, man gibt die klassischen Machtressourcen aus der Hand. Das heißt, man kann nicht an der Stelle einfach so weitermachen wie bisher. Und das ist vielen natürlich nicht genehm. Also insbesondere, wenn man das Gefühl hatte, wenn man den Eindruck hatte, dass man sehr viel bewegt hat, auch als Stellvertreter sehr viel bewegt hat, dann ist da oft nur, also sehr mühsam, ein kultureller Bruch tatsächlich betrieblich herbeizuführen. Also ich sehe es nicht ganz so positiv, aber ich sehe die gleiche Entwicklungsrichtung. Zumal wir, und jetzt kommt wieder das Thema der institutionellen Ressource ins Spiel, wir auch ein reformuliertes Betriebsverfassungsgesetz Anfang der 2000er bekommen haben, wo wir tatsächlich mal mit neuen Ansätzen, sowas wie Beteiligungsorientierung, die schon auf der Ebene des Arbeitsplatzes stattfindet, machen können. Also das ist schon ein Ding, was auch viel stärker jetzt auch deswegen genutzt werden kann. Die Absicherung des Betriebsverfassungsgesetzes für die sachkundigen Beschäftigten, die ist schon wirklich Gold wert, weil man mit dieser Absicherung auch aus Betriebsratsperspektive ganz anders arbeiten kann. Das heißt, wir haben ja bei Betriebsräten das ähnliche Problem wie bei Gewerkschaften, dass sie im Grunde so ein Overstretch haben und überarbeitet sind. Die haben zu viele Themen, rennen auch vielen Themen deswegen hinterher. Und es kommen auch immer neue Themen und auch es kommen prekäre Beschäftigtengruppen, die man nur sehr, sehr schwer vertreten kann, weil die oft nicht organisiert sind und weil die auch in sehr schwierig zu organisierenden Kontexten arbeiten müssen. Aber Betriebsräte können eben auf diese Weise eigene kleine Arbeitsgruppen mal in die Welt rufen und über das Betriebsverfassungsgesetz abgesichert mit dieser, wir haben die mal hybriden Beteiligungsform der sachkundigen Beschäftigten, eine ganze Menge erreichen. Und das läuft mittlerweile auch. Und es gibt vielen die Sicherheit, es ist gesetzlich erlaubt, das können wir machen und da kann im Zweifelsfall der Chef nur sehr wenig gegen sagen. Also die Gründe dagegen sind sehr, sehr beschränkt. Das ist ein super Instrument, wir haben es hybride Beteiligung deswegen genannt, weil es auf der einen Seite sowas wie projektförmiges Arbeiten, was ja einfach auch mittlerweile angesagt ist, viele machen das gerne, ist ja nicht nur Belastung, projektförmiges Arbeiten ermöglicht und Projekte von Betriebsräten auf der anderen Seite, also einerseits außerhalb des Betriebsverfassungsgesetzes, andererseits dadurch, dass der Betriebsrat das initiiert, auch innerhalb. Und deswegen ist es hybrid. Also da werden Dinge miteinander verbunden, die so zumindest früher nicht so einfach verbindbar waren. Das ist ein guter Ansatz. Kann man wirklich nur empfehlen. Also solche Themen wie Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb, die kann man nur mit den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam machen, insbesondere was psychische Belastung angeht. Es geht gar nicht ohne die. Und da hat sich's wirklich bewährt, dass an der Stelle diese Art von Instrument genutzt wird. Und man empowert die Kolleginnen und Kollegen auch. Aber du hast natürlich recht, oft sind sie überarbeitet. Und was auch nicht geht, was, wenn über Organizing immer geredet wird, das haben wir auch in der eigenen Forschung festgestellt. Ich bin auch ein großer Fan am Anfang von Organizing gewesen und habe mir gedacht, jetzt Dauermobilisierung, das funktioniert nicht. Also das geht wirklich nur punktuell. Und die große Kunst besteht dann darin, in diesem punktuellen Kampf, den man natürlich flammend führen muss oder entflammend führen muss, dann tatsächlich in eine Routine reinzukommen und die Kolleginnen und Kollegen nicht wieder zu verlieren.
Ja, das in ist die Regelarbeit.
Ja.
Also die Übergänge, also das Organizing ist ein toller Ansatz, der ja auch, glaube ich, ist mein Eindruck, bei vielen unseren Gewerkschaften auch nochmal eine Menge Schwung verursacht hat, nämlich weil es gibt jetzt Handwerkszeug, ja, es gibt eine strukturierte Herangehensweise. Du machst dir vorher jetzt einen anderen Plan, ja, wie gehst du da eigentlich ran? Und wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht in ganz vielen Betrieben. Das ist ja, ne, das Erschließungsprojekt von Tesla ist ja auch eins von der IG Metall, was in dieselbe Richtung geht. Wo wir aber sehen, bei den Projekten, die jetzt ein bisschen länger schon her sind, interessant wird da, wo dann sozusagen die Regelarbeit anfängt. Das sind sozusagen in die normalen Strukturen, das dann überzuführen, ist gar nicht immer so easy. Weil ja Erwartungen auch geschürt worden sind an einer sehr exklusiven Betreuung, die natürlich in dem normalen gewerkschaftlichen Geschäft an vielen Stellen einfach mangels Personal echt schwierig ist. So, das sind alles so Sachen, die im Moment natürlich alle experimentiert, getestet, organisiert und an vielen Stellen ja auch gelöst werden. Aber das sind natürlich die aktuellen Herausforderungen bei so einem Ansatz.
Uli, du hast die ja auch Überlastung vieler Betriebsräte angesprochen, auch ein Thema, was mir auch immer wieder unterkommt, dass im Grunde genommen die Anforderungen an betriebliche Interessenvertretung sowohl, also was die fachlichen Kompetenzen betrifft, die man dann haben muss, als auch was den zeitlichen Aufwand betrifft, das wird ja nicht weniger, sondern im Gegenteil, es wird eher mehr. Und du hast ja im Grunde genommen schon sozusagen angedeutet, dass mit den fachkundigen Beschäftigten, heißt es so, sachkundigen Beschäftigten, ja auch eine Möglichkeit besteht, sozusagen hier auch eine Entlastung für die Betriebsräte zu organisieren. Das wäre ja im günstigsten Fall sozusagen dann eben eine Win-Win-Situation, wie man so schön sagt, also eine Entlastung von Betriebsräten, gleichzeitig auch eine Stärkung von Beteiligung, von Aktivierung auch, von Belegschaften. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, wie das in der Praxis, du hast gesagt, dass das passiert, das finde ich spannend. Mhm. Habt ihr da Beispiele?
Ich könnte mal so ein Beispiel nennen. Ich kann den Betrieb jetzt nicht nennen, aber das ist ein Betrieb in Dresden, ein ziemlich großer Maschinenbaubetrieb in Dresden. Da gibt es auch noch einige. Insofern ist das noch anonym. Und die haben sich überlegt, dass sie aufgrund von Umstrukturierung tatsächlich sowas wie einen systematischen Arbeits- und Gesundheitsschutz eigentlich nicht mehr haben, aber haben wollen. Und haben das dann betrieblich angeregt, dann sind sie erstmal auf Granit gebissen und haben dann aber gesagt, dann nehmen wir das selbst in die Hand. Wir wissen ja, dass es eigentlich nicht das Thema des Betriebsrats ist, sondern der kann das kritisch und sollte es auch kritisch begleiten, aber eigentlich muss das Management das machen, auch die Ressourcen dafür zur Verfügung stellen und im Zweifelsfall auch dafür gerade stehen, wenn es nicht klappt. Und die haben dann tatsächlich eine betriebliche Arbeitsgruppe auf der Basis von Paragraph 80, 2, 4 ist es mittlerweile, des Betriebsverfassungsgesetzes gegründet und aus jeder Abteilung jemanden dazugeholt. Und die haben dann alle zusammen in durchaus mühsamer Arbeit, aber mit Unterstützung von geneigten WissenschaftlerInnen Fragebögen erarbeitet. Und die dann verteilt im Unternehmen und die haben dann tatsächlich für alle Bereiche eine Art von Gefährdungsbeurteilung gemacht. Ja, soll ja eigentlich arbeitsplatzbezogen sein, aber die haben das dann für ganze Bereiche gemacht und haben dann so eine Ampel hinterher erstellt. Also wo ist gelb, wo ist grün, wo ist rot. Man konnte dann an dem Plan des Unternehmens genau erkennen, wo es rot war und wo was gemacht werden musste. Und die waren super stolz darauf, wie das funktioniert hat. Und es hat auch richtig so einen Schwung nochmal für die Betriebsratsarbeit gebracht. Und der Betriebsratsvorsitzende, der ist auch richtig mitgerissen worden. Ich meine, der hat das Ganze auch von vornherein unterstützt. Der brauchte Kolleginnen und Kollegen ehrenamtlich, die ihnen geholfen haben. Und was man echt festgestellt hat, die haben natürlich das Produzenten- und Produzentinnenwissen vor Ort. Die wissen genau, wo die Probleme sind. Wenn da die Berufsgenossenschaft durchläuft oder von mir aus das Gewerbeaufsichtsamt oder wer auch immer, die wissen das gar nicht. Und die können auch über die psychischen Belastungen gar nichts sagen. Die lassen die dann oft weg. Und die haben dafür gesorgt, dass die psychischen Belastungen mit im Fragebogen drin sind. Tolles Projekt. Super. Und kann man auch wirklich übertragen. Man braucht nur ein bisschen Unterstützung. Aber das ist wirklich wenig, vergleichsweise wenig für das, was hinten rauskommt. Muss man natürlich dann kämpfen. Weil wir wissen ja, beim Arbeits- und Gesundheitsschutz ist nicht das Problem herauszufinden, wo es schwierig ist, sondern dass dann Maßnahmen abgeleitet werden müssen. Das schreibt das Gesetz vor. Und dann ist der Kampf natürlich zu führen. Und dann reicht es eben nicht, dass man mal eine Massage bekommt oder irgendwo einen Korb mit Äpfeln hingestellt wird, wie es ja auch bei manchen Unternehmen der Fall ist, sondern da musste man noch teure Dinge möglicherweise durchsetzen. Deswegen ist neben der Beteiligung, würde ich sagen, ohne jetzt den Bogen in eine andere Richtung schlagen zu wollen, neben der Beteiligungsorientierung ist meines Erachtens das zweite zentrale Element die Konfliktorientierung. Also man muss klar auch Konflikte suchen und sie führen. Und das ist auch ein Kulturbruch, ne? Denn die Stellvertreterpolitik, die Beteiligung nicht ermöglicht hat, die war auch oft keine Konfliktpolitik.
Ja. Das ist auch genau das, was wir jetzt hier in den letzten zwei, drei Jahren jetzt erleben. Also warum auch die Entwicklung gerade so ist bei den Gewerkschaften. Also meine Gewerkschaften sagen, es gibt zwei Gründe, warum es gerade so gut läuft. Das erste ist Konfliktorientierung, Konfliktorientierung, Konfliktorientierung. Also dass wir die Fässer aufmachen und dass wir ganz klar sagen, sozusagen diese gesamten Krisen mit ihren Kosten, die da entstanden sind, werden nicht auf unserem Rücken ausgetragen und dafür stehen wir. Das heißt, entsprechend machen wir die Tarifverträge, gehen wir in die Auseinandersetzung. Das ist das, was sozusagen uns stark macht und was auch die Mitgliedschaft macht. Das ist ein großes Learning, was gerade auch bei meinen Gewerkschaften wirklich alles stattfindet. Und das Zweite ist, jetzt wirklich sehr konsequent auch durchzusetzen, dass wir für Tarifverträge kämpfen, die für Gewerkschaftsmitglieder Besonderheiten herstellen, um es mal so zu formulieren. Das heißt, endlich sozusagen damit einen Fuß in die Tür zu kriegen, dass wir diese Trittbrettfahrer, wir machen uns die Arbeit, machen die Tarifverträge und die, die keine Mitglieder sind, haben da schön was von, ja, ohne dass sie sich in irgendeiner Art und Weise dafür eingesetzt haben. Und das ist was, was wir die letzten Jahre sehr konsequent vorbereitet haben. Wir haben jetzt gestern tatsächlich, brühwarm ist er noch, der Tarifabschluss in der BCE, in der Chemie, die haben es geschafft. Die haben tatsächlich jetzt für Gewerkschaftsmitglieder einen extra Urlaubstag durchgesetzt, tarifvertraglich. Ist der Hammer. Wir sind sehr gespannt, sozusagen, wie das jetzt weitergeht, und ob sie das wirklich auch so in der Konsequenz wirklich bis zum Schluss auch umgesetzt bekommen, ja. Aber das ist genau der Weg. Und das ist auch das, wo wir sehr klar sind als Gewerkschaften. Wir haben keine Lust mehr, Arbeit zu investieren für all die, die sich dann zurücklehnen und sagen, hübsch, kriege ich ja auch. Und das ist aber das, was unsere Mitglieder uns auch sehr gutieren. Ja? Dass wir sagen, wir wissen ziemlich genau, für wen wir uns einsetzen und für wen wir da eigentlich auf die Straße gehen und kämpfen. So, und das sind so die beiden wichtigen Kriterien jetzt aktuell sozusagen als Learning in diesen Auseinandersetzungen, die natürlich uns Rückenwind geben und stärken.
Es ist lustig, wie die FAZ heute darauf reagiert hat im Kommentar mit knirschenden Zähnen, aber immer noch besser, als wenn die IG Metall richtig draufhaut. Denn natürlich ist es klar, dass das bei der BCE anders abläuft als bei der Metall. Jetzt oute ich mich natürlich auch. Ich bin natürlich auch Metaller. Also das heißt, es hat mich auch ein bisschen geärgert, dass die IG Metall das nicht schon längst gemacht hat. Hätte sie schon machen können. Die machen es übrigens auch an Geschäftsstellen. Also es gibt Tarifverträge, die Geschäftsstellen aushandeln, wo die genau das machen. Nicht unbedingt Urlaubstage, aber es gibt alle viele kleine Goodies, die man den eigenen Mitgliedern durchaus geben kann.
Ich finde, das ist jetzt eigentlich ein guter Punkt, um erstmal eine Pause zu machen und ein Zwischenfazit zu ziehen, bevor wir nächste Woche den zweiten Teil des Gesprächs mit Uli Brinkmann und Katja Karger senden. Ja, also Renaissance als Motto, das wurde sozusagen gleich zu Beginn beerdigt. Dafür waren die Gewerkschaften nie tot genug, zum Glück. Und dafür gibt es auch zu viele neue Entwicklungen, auch wenn Krisen und Transformationen an sich jetzt nichts Neues sind.
Ja, da muss ich doch noch mal so ein bisschen solidarische Kritik üben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, ob das nicht auch so ein bisschen Schönfärberei ist. Weil, also das ist meine ganz persönliche Meinung. Klar ist auch, natürlich waren die Gewerkschaften nie tot. Ja, also es gab sie nach wie vor. Aber es gehört eben einfach auch zur Wahrheit, dass sie in der Vergangenheit nicht immer eine starke Position hatten. Also gerade wenn wir die 90er Jahre und die frühen 2000er Jahre Zeiten wie in den 60er, 70er Jahren zum Beispiel mal vergleichen, ja, also den neoliberalen Umbau des Sozialstaates und auch der Beschäftigungsverhältnisse, also Stichwort, ne, ein explodierender Niedriglohnsektor und zum Beispiel diese 450-Euro-Jobs und auch eine Flexibilisierung der Arbeitsbeziehungen, die konnten Gewerkschaften eben nicht wirklich verhindern. Die sind gekommen. Aber natürlich ist es auch anzuerkennen, dass sich größere Teile der Gewerkschaftsbewegung in Deutschland begonnen haben zu erneuern in den vergangenen Jahren. Und das, was wir jetzt eben als Wiedererstarken der Gewerkschaftsbewegung diskutieren, ist sicher auch ein Ausdruck dieser Erneuerung. Und Erneuerung ist eben immer ein anhaltender Prozess. Und von daher, klar, ich habe jetzt ein bisschen rumgekeilt, ja. Aber Katja hat natürlich schon recht, wenn sie sagt, dass Gewerkschaftsarbeit immer eine beständige Anpassung an sich wandelnde Verhältnisse ist.
Anpassung ist ein gutes Stichwort. Anpassung bedeutet auch Anpassung der Instrumente. Und ja, drei so aktuell wichtige Instrumente würde ich gerne nochmal ins Gedächtnis rufen, die hier heute genannt wurden. Nämlich einmal den sachkundigen Beschäftigten als Unterstützung des Betriebsrats mit Empowerment-Potenzial. Und zweitens natürlich das Organizing, das zeitlich begrenzt sehr intensive Beteiligungsprozesse ermöglicht und beinhaltet. Und drittens die genannten Tarifabschlüsse, die Gewerkschaftsmitgliedschaft fördern sollen, durch beispielsweise einen zusätzlichen Urlaubstag für Mitglieder. Ja, und was diese drei Instrumente sicher auch nicht zufällig gemeinsam haben, ist, dass sie alle darauf zielen, die Beteiligung von Arbeitnehmern zu ermöglichen und zu stärken und zu fördern.
Ja, das stimmt. Das sind auf jeden Fall gute Punkte, wo es auch sich lohnt, weiterzudenken und das weiter zu beobachten. Ja, dann an dieser Stelle erstmal genug für diesen ersten Teil. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem zweiten Teil. Da sprechen wir am Eingang nochmal über den Aufstieg der Rechten in Deutschland und was das für Gewerkschaften bedeutet. Und außerdem blicken wir auch im Ausblick dann nochmal auf, ja, in der Zukunft sehr wahrscheinlich anstehende politische Machtwechsel hin Richtung konservativ dominierte Regierung und was das dann für die Durchsetzung gewerkschaftlicher Interessen bedeutet.
So, und jetzt nochmal der Hinweis. Unser Podcast ist zwar fast am Ende, aber wir haben ja auch mit fast 60 interessanten Menschen aus Wissenschaft und Praxis gesprochen. Und all diese Gespräche findet ihr mit Zusatzinfos auf unserer Website www.democratizedwork.de.
Ja, jetzt erstmal ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche nochmal.
Ciao.
Democratize Work ist ein Podcast des Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin.